Wenn die mal dran sind, da machen die einfach alles kaputt, was diese Demokratie wieder aufgebaut hat. Das ist wirklich ultra gefährlich und keine Ahnung, ob es schon Listen gibt, wo Menschen draufstehen. Also ich werde da mit Sicherheit draufstehen. Oder ob es dann eben zu diesen Fantasien der Remigration tatsächlich in Realität dann auch kommt, das weiß ich nicht. Aber es kann durchaus so sein.
Salon 5. Geld, Macht und Leben.
Hallo und herzlich willkommen. Es ist schön, dass ihr alle da seid. Ich hoffe, euch geht es gut, weil wir haben, glaube ich, ungefähr 35 Grad draußen und es ist ziemlich warm hier drin. Deswegen auch nochmal so als Reminder, es ist voll okay, wenn ihr kurz rausgeht, um frische Luft zu schnappen, auch wenn es draußen wahrscheinlich noch wärmer ist als hier drin. Aber auch denkt daran, viel Wasser zu trinken, genug Wasser zu trinken. Wir sind ziemlich viele Leute, es ist ziemlich warm. Wir haben Wasser überall stehen, fragt gerne nach. Hatice zum Beispiel eine Person, die man gut fragen kann, wenn es um Wasser geht. Das ist Hatice, oder jemand anderen. Und ich würde jetzt einfach mal anfangen, nochmal einen herzlichen Hallo von mir. Ich bin Romance, die Moderatorin des Abends. Ich bin Jugendreporterin bei Salon 5, der Jugendredaktion von Korrektiv. Wir sind eine Jugendredaktion und machen Journalismus von jungen Menschen, für junge Menschen seit mehreren Jahren. Wir haben mehrere Standorte, einen hier in Bottrop, aber auch einen in Dortmund, bald auch in Chemnitz. Und heute bin ich hier nicht alleine, sondern mit Mo Asumang bei unserem Schaufenstergespräch. Und Mo, meine erste Frage, beziehungsweise meine allererste Sache ist, als...
Dankeschön. Vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt. Das ist eine ganz große Ehre. Korrektiv, das ist wirklich ein richtig fetter Name. Und ja, ich schätze sehr, was ihr macht.
Freut mich sehr, dass du gekommen bist, natürlich. Als ich dich gegoogelt habe, habe ich herausgefunden, beziehungsweise hat Google mir gesagt, dass du Filmregisseurin, Fernsehmoderatorin, Autorin, Schauspielerin, Sängerin, Synchronsprecherin, Künstlerin, Filmproduzentin und Gastprofessorin bist. Meine erste Frage wäre natürlich, stimmt das alles? Und die zweite Frage wäre, was davon ist ein absolutes Lieblingsding?
Ja, das stimmt alles, genau. Das habe ich teilweise nacheinander und teilweise parallel gemacht. Und am liebsten mache ich, glaube ich, Dokumentarfilm.
Okay, Dokumentarfilm.
Am liebsten spreche ich mit Leuten, die ja Rassisten sind.
Das ist eine sehr interessante Aussage. Ja. Darauf gehen wir nochmal später nochmal ein bisschen genauer ein. Aber bevor wir uns auf deine Fernseh- bzw. Dokumentarfilme drauf eingehen, würde mich interessieren, wo bist du aufgewachsen und wie bist du aufgewachsen?
Okay, also ich bin in Kassel geboren. Mein Vater kam aus Ghana und hat dort studiert und hat meine Mutter in der Straßenbahn kennengelernt und die war Buchhalterin. Ja, daraus bin ich dann entstanden. Allerdings gab es früher nicht so Kinder, so eine Kinderkrippe, das gab es nicht. Also haben sie mir zumindest erzählt und so bin ich dann mit 5 Wochen, also wirklich so klein, bin ich ins Kinderheim gekommen. Und dann war ich da in diesem Kinderheim 1 Jahr lang. Die haben mich dann rausgeholt aus dem Kinderheim, weil ich hinten so Striemen hatte. Und hinterher haben sie aber dann festgestellt, dass ich wohl immer so gegen das Ställchen gedotzt bin. Und dann hatte ich den ganzen Rücken irgendwie so rote Streifen. Und dann bin ich zu Pflegeeltern gekommen. Dann wollte mich mein Vater entführen. Und dann haben sie mich zu anderen Pflegeeltern gebracht und dann wollten die anderen mich aber wieder zurückhaben. Und ja, also so war erstmal so der Anfang. Und am Wochenende war ich dann auch zu Hause. Und ja, es war ein bisschen crazy, aber es fing dann gleich rassistisch an. Mit 2 Jahren haben sie uns aus dem Haus rausgeworfen, wo wir gewohnt haben. Meine Mutter, meine Großmutter und ich. Also genau. Also die haben da mehr gewohnt als ich, weil ich war ja meistens bei den Pflegeeltern.
Mhm. Du bist in den 1963er Jahren geboren worden, richtig? Mhm. Wie war das damals in Deutschland?
Alle zählen jetzt, boah, ist die alt, Mann.
Wie war das für dich damals in Deutschland groß geworden zu sein?
Also ich muss sagen, ja, die interessanten Sachen, also wenn es jetzt darum geht, ja, vielleicht so ein bisschen rassistische Ecken aufzudecken, dann war das eben meistens ein Ausflug mit meiner Großmutter irgendwo aufs Land und wir sind dann in eine Gaststätte rein, haben uns da Pommes geholt und den Leuten ist die Kinnlade runtergefallen, wenn sie mich gesehen haben. So, also so bin ich groß geworden. Ne? Das könnte man jetzt hier so in Bottrop oder überhaupt im Ruhrgebiet, wäre das wahrscheinlich nicht mehr so, aber das ist bei mir so gewesen. Und tatsächlich, wenn man jetzt irgendwo ja, in ganz kleine Ortschaften geht, also gerade auch natürlich im Osten, dann kann dir das da auch passieren, auch jetzt noch.
Hast du denn trotz dessen irgendeine Erinnerung an deine Kindheit, die dir besonders im Hinterkopf behalten ist? Oder etwas Positives, vielleicht aber auch was Negatives?
Ah, ich habe auch viele positive Erinnerungen. Ich habe sehr viele Freunde gehabt und also wir standen wirklich nah beieinander. Ich habe auch dann Basketball gespielt, da habe ich sehr gut reingepasst und habe auch Bundesliga gespielt, bin dann immer nach Göttingen gedüst. Und ja, eigentlich habe ich auch eine gute Zeit gehabt mit meinen Leuten. Es war halt manchmal ein bisschen wild, weil Pflegeeltern, Kinderheim, dann bin ich halt nach England gezogen, als ich 6 war mit meiner Mutter. Sie wollte es dann nochmal mit meinem Vater versuchen, weil die waren getrennt. So halt, dann mit 13 bin ich nach New York gezogen, weil meine Mutter dann in New York einen Freund hatte. Dann bin ich aber wieder zurück. Leute, ich bin von New York wieder zurück nach Kassel. Das kann sich niemand vorstellen. Ja, ich war in New York und ich hätte da groß werden können. Aber ich habe mir gedacht, so, meine Mutter war Workaholic und die war dann bei der Bank. Und da habe ich gedacht, so, die wird mich schnell vergessen und dann hänge ich damit mit als Schlüsselkind. Und dann habe ich mich entschieden, ich gehe zu meiner Oma zurück nach Kassel. So, das hat mir gut getan. Also ich brauchte auf jeden Fall etwas, wo ich auch Halt habe.
Und was hast du in Kassel gefunden?
Ja, in Kassel bei meinen Freunden. Ja.
Hast du noch Kontakt zu deinen Freunden aus deinen Kindheitstagen?
Ja, wenige ehrlich gesagt, aber ganz besonders zu einer, die kam aus Hawaii in unsere Grundschule. Und ist dann später nach L.A. gegangen und mit der bin ich immer noch sehr gut befreundet.
Wie toll. Weißt du noch, was du werden wolltest, als du ein kleines Kind warst?
Ja, Tierärztin.
Tierärztin?
Ja, ich habe dann auch zum Beispiel in den Sommerferien 6 Wochen lang beim Tierarzt gearbeitet. Oh. Das muss man sich mal vorstellen. totally crazy.
Ja. Freiwillig, 6 Wochen, das ist krass.
Aber ich habe dann da aufgehört, weil die haben die Tiere, also viele kamen, um die Tiere einschläfern zu lassen. Und das hat mir einfach das Herz gebrochen, da konnte ich da nicht mehr arbeiten.
Und statt Tierärztin bist du dann Filmregisseurin geworden?
Ja, nicht sofort.
Nicht sofort?
Nee, da war ein riesen Umweg. Also ich war ja Taxifahrerin in Berlin und dann war mal ein Taxigast drin, der hat Bruce Willis auch gesprochen, unter anderem, ja. Ein ganz toller Synchronregisseur und Synchronsprecher und der meinte, ja, ist ja toll, was du für eine schöne Stimme hast, magst du mal in das Synchronstudio kommen? Und da habe ich angefangen mit Synchronsprechen.
Und das war so wirklich legit? Das heißt, die Person war so, hast du Lust und du bist dann mitgegangen?
Hattest
du
nicht sofort, nee. Der hat mich dann eingeladen und dann bin ich dahin und dann habe ich dann so verschiedene Sachen, was weiß ich, Star Trek Voyager, hatte ich da mal so eine feste Rolle, aber auch so Independence Day, solche Sachen.
Und was hast du danach gemacht, also nach deiner Synchronsprecherkarriere?
Genau, vom Synchronsprecher, das muss ich tatsächlich mal überlegen. Ach ja, genau, ich war immer noch Taxifahrerin und dann hat jemand ein Foto von mir gemacht, also einer meiner besten Freunde, Joachim Gern, super Fotograf. Und neben dem Taxi, so mit einer Kippe im Mund und dann stand ich da halt so und das hat ein Produzent gesehen und hat gedacht, eine Taxifahrerin als roter Faden in meinem Bericht über Berlin bei Nacht. Die könnte quasi die einzelnen Leute besuchen, oder abholen, von A nach B fahren und dann vielleicht noch ihre Geschichte erzählen. So, das habe ich dann gemacht, da habe ich dann auch ein bisschen gesungen, dann habe ich im Delicious Donuts bin ich aufgetreten, habe Killing Me Softly gesungen und zwischendurch habe ich dann Menschen abgeholt, zum Beispiel einen Bassisten von der Philharmonie, den habe ich dann nach Hause gebracht und so weiter. Das war sehr, sehr schön als roter Faden und von dort wurde ich dann entdeckt. Und von dort wurde ich bei ProSieben quasi. Ah nee, er hat mir noch eine Sendung gegeben, die hieß Classic Clips, wo ich Classic Stars anmoderiert habe, Montserrat Caballé, Pavarotti und so weiter. Und von Dort wurde ich dann entdeckt für Liebe Sünde. Das war dann so mehr oder weniger der Durchbruch, weil das war ja eine riesen, riesen Show und mit 2 bis 3 Millionen ZuschauerInnen und ja.
Kann man deine Musikclips noch irgendwo finden? Weil ich muss echt zugeben, ich habe sie gesucht, aber nicht gefunden. Und mich würde schon interessieren. Gibt es die noch irgendwo?
Ja, ich habe tatsächlich eine Scheibe habe ich tatsächlich bei der WEA, also Warner, aufgenommen. Ich glaube nicht, dass es die noch irgendwo gibt.
Schade. Nee,
aber ansonsten hatte ich halt eine Band und bin so aufgetreten.
Und wie bist, okay, schade, aber falls du nochmal Lust hast, dich rauszubringen, also das ist auf jeden Fall eine Zuhörerin, die es sich gerne anhören würde.
Okay, cool.
Wie bist du dann zum Film gekommen? Also was war deine erste Berührung mit Film?
Meine erste Berührung mit Film, also die war jetzt nicht so direkt. Also ich hatte diese Morddrohung bekommen von der Neonazi-Band Weiße Arische Rebellen oder auch White Aryan Rebels, WAR. War, so, Kampfansage, ja. Und das hat natürlich erstmal so den Boden unter mir geöffnet und das war ziemlich gruselig. Und dann habe ich gedacht, was mache ich jetzt? Ich kann mich nicht die ganze Zeit nur verstecken. Und habe dann so eine Einladung bekommen von einer Freundin in einen Knast für ein Theaterprojekt zu therapeutischen Zwecken mit den Knastis. So, und dann bin ich da hin und also habe erstmal gefragt, sind da Nazis drin, weil ich wollte ja mit Nazis endlich mal sprechen, ne, nach dieser Morddrohung. Und dann sagt sie, ja, da sind Nazis drin. Und da hatte ich dann so ein Interview, wo der Nazi zu mir sagte, ja, du musst ja eigentlich weg hier, du musst dahin, wo dein Vater ist. Und, oder nee, ich habe gefragt, wo soll ich denn hin? Und er sagt, dahin, wo dein Vater ist. Und dann hat es so Klick gemacht. Und ich habe ein Bild, ein Filmbild gesehen und dachte, du musst dahin, wo dein Vater ist, Schnitt, ich sitze im Flieger nach Ghana. Und genau so habe ich es gemacht. Diesen Filmschnitt gab es dann in meinem allerersten Film Roots Germania.
Warum hast du diese Morddrohung bekommen? Also was hast du gemacht, dass sie sich ausgerechnet dich ausgesucht haben?
Nix.
Die waren einfach so, let's go.
Ich habe nichts gemacht, also die kannten mich auch gar nicht. Also ich hatte die dunkle Hautfarbe, die ich ja immer noch habe, ja. Und dann hat dann schon ausgereicht für sie, mich da eben in diese Geschichte mit reinzunehmen. Da waren auch andere drin, einer war Jude, einer homosexuell, da gab es Rita Süßmuth, die auch da drin genannt wurde, die war Bundestagspräsidentin bei der CDU, ne? Aber sie hat sich für die Rechte der Frauen eingesetzt, also es waren lauter so Gruppierungen und ja.
Kannst du dich noch an den Moment erinnern, wo du davon gehört hast? Also wie bist du darauf gestoßen? Hast du es mitbekommen?
Ja, das war ziemlich schräg. Das war echt ultra schräg, weil also ich wusste gar nicht von dem Lied, ja. Und dann habe ich von ARD Kontraste, da habe ich einen Anruf bekommen. Sie hätten hier ein Lied. Und da werde ich drin erwähnt und das ist aber nicht so besonders schön, ob ich es mir denn anhören möchte. So. Und also es war meine Entscheidung, das zu tun. Und ich habe es nicht vorher gehört, sondern sie wollten es aufnehmen, während ich es live zum ersten Mal höre. Und dann kreischt da diese Gruppe, die Kugel ist für dich, Moasumang, die Kugel ist für dich, Moasumang. Und dann haben sie natürlich so mein Gesicht dabei gezeigt und wie mir die Kinnlade runterfällt. Und ja, das wollten sie gerne haben. Im Nachhinein denke ich auch, es war das so cool, aber ja, es war ja meine Entscheidung. Okay.
Das heißt, die haben es angerufen und waren so, hey, hier ist ein Lied, aber wir sagen nicht genau, was da drin ist. Hast du Lust, jetzt anzuhören, aber wir würden es gerne mitfilmen?
Ich glaube, sie haben schon gesagt, dass irgendwie die Kugel ist für dich, dass es so heißt.
Okay.
Ja, aber ansonsten, ja.
Ah, okay, schön, ja. Nett. Also mich würde interessieren, wir werden uns ja gleich noch ein paar Videoausschnitte aus deinem Film anschauen, beziehungsweise aus deinem Film. Und mich würde interessieren, warum hast du dich dazu entschlossen, deine Reise videografisch festzuhalten und nicht vielleicht nur ein Buch zu schreiben oder einen Podcast aufzunehmen? Obwohl, gab es damals Podcasts schon? Hat man die damals schon gehört?
Nee, also Podcasts gab es da nicht. Nee, kann ich mich nicht dran erinnern.
Was hat man damals dann gemacht?
Radio.
Okay, warum hast du dann keine Radiosendung gemacht? Obwohl, es ging wahrscheinlich nicht so einfach, oder?
Ja, also mir ging es ja vor allen Dingen um das Treffen mit diesen Menschen. Und ich wollte, das war für mich eine Selbsterfahrung. Also mein Ziel war, stabil zu bleiben, nicht, nicht umzufallen, wenn diese Leute mit mir reden, in meiner Mitte zu bleiben, keine Angst mehr zu haben und einfach ich selbst zu sein. Also das war das Ziel. Und es war nicht das Ziel, die Leute jetzt von einer anderen Meinung zu überzeugen.
Hast du das vorher trainiert gehabt? Also bevor du mit denen geredet hast, dass du dich vor den Spiegel gestellt hast und dann vielleicht mit dir selber geredet hast? Oder bist du einfach drauf zugegangen und warst so, okay, let's go?
Das ist wirklich lustig, also dass du das fragst auch, ja. Weil also dieses erste Treffen mit den Nazis da auch im Knast, da habe ich tatsächlich überlegt, ich muss das üben. Und dann habe ich halt so recherchiert und geguckt, aber es gab ja nichts. Auch jetzt, also ich weiß nicht, wenn man jetzt recherchieren würde, so wahnsinnig viel würde man nicht finden, aber als ich damit angefangen habe, da gab es halt gar nichts. Und dann habe ich mir Schweigen der Lämmer angeguckt.
Oh, okay. Wer war die erste Person, die du getroffen hast, die jetzt schon so eher dich tot sehen wollen würde?
Ja, ich weiß nicht, ob das dieser Mensch im Knast war, aber ich hatte es mir anders vorgestellt. Also ich habe gedacht, dass die halt ja eher so eine starke, krasse Meinung haben und auch selbstbewusster sind. So habe ich sie mir einfach vorgestellt, so vor meinem inneren Auge. Nazi stark und kennt viele Leute, hat eine Meinung, will irgendwo hin, was zerstören, kaputt machen, mit Gewalt ist stark und all das so. Das war halt so mein Bild. Und dann kam ich da an, da gab es Mörder und Vergewaltiger, alle möglichen Leute, die halt im Knast gelandet sind und eben dieser Nazi, Neonazi. Und er war der Einzige, der mir nicht in die Augen schauen konnte. Und das fand ich echt eigenartig.
Okay.
Da hab ich wirklich gedacht, so irgendwas ist hier komisch. Und habe ich wirklich lang drüber nachgedacht, was war das jetzt? Warum kann der mir nicht in die Augen schauen? Und dann beim Nachdenken, ja logisch, der redet natürlich nur mit seinen Jungs, mit seinen Menschen, mit denen er die gleiche Meinung über Rassismus teilt, ja. Und ja, wenn dann aber jemand vor ihm steht und vor allen Dingen nett ist, hat er ein Problem.
Und ich würde das als Aufhänger benutzen, um in deine Filme reinzuschauen. Klappt das technisch?
Ich glaube schon, wenn wir das... ja, das ist eine ganz gute Szene. Das war jetzt in Wismar, da waren so, keine Ahnung, 700, 800, 1000 Neonazis und ja.
Warum machen Sie das jetzt hier? Warum gehen Sie auf die Straße?
Geht den Scheißdreck an. So, können Sie mal ein bisschen weggehen hier?
Wie heißen Sie denn?
Zurück nach Afrika.
Warum soll ich denn nach Afrika gehen? Ich bin ja hier geboren. Was wollen Sie damit bewirken? Für die Zukunft, für Deutschland? Haben Sie eine Meinung, wie Sie Deutschland verändern können?
Sprechen Sie mit mir?
Ja.
Ich hatte Ihnen bereits gesagt, dass ich mich mit Ihnen nicht unterhalten werde.
ja, also da denkt man, da bin ich auch schon ein bisschen cooler, ne? Also das Ding ist, dass es ein langer Prozess war, auch da in dieser Form schon da normal, einigermaßen normal hinzugehen. Die allererste Demonstration war in Berlin, da waren 3000 Neonazis und dann bin ich auf die Meute zugegangen, habe immer mehr Rumkrakehlen gehört und Ausländer raus und was weiß ich, was sie alles gerufen haben. Und da gab es keinen einzigen normalen Passanten. Es war wirklich abgezäunt in einem Umkreis von einem Kilometer. Es gab nur noch Polizisten, ein paar, ja schon einige, 3000 Neonazis und Menschen mit Deeskalationswesten. So, und dann bin ich da auf die Meute zu und da war mir richtig übel. Also ich habe mich komplett verloren und ich habe gezittert. Und obwohl ich eben nicht wusste, dass diese Sachen noch so tief drin waren, weil ich war ja vorher in diesem, habe ja dieses Theaterstück da mitgemacht in Wriezen im Knast und da hatte ich ja eben mit den Nazis schon gesprochen, deshalb hat mich das auch total überrascht.
Was gab es an dem Tag eine Gegendemo oder warst du da so wirklich ganz alleine?
Ich war da ganz alleine, genau. Und ich bin dann in die Richtung Nazis und die Polizisten haben dann gesagt, laufen Sie nicht in die falsche Richtung?
Und du so, nein.
Und ich so, nein, ich will ja dahin. Mhm. Und ich habe dann aber auch gefragt, können Sie mir aufmachen, wenn also die Polizei wann, wenn ich hier rennen muss.
Und was hat dich trotzdem dazu motiviert, dass du gesagt hast, okay, mir ist eigentlich richtig übel, mein Körper, weil normalerweise ist ja so eine Körperreaktion, wenn einem so übel ist, man so dieses, okay, vielleicht soll ich jetzt gehen, dass du trotzdem sagst, nein, ich werde nicht gehen, sondern ich gehe trotzdem jetzt auf die zu.
Ich wollte einfach was erreichen und vor allen Dingen hatte das ja jetzt mehr mit mir zu tun, als jetzt der anderen Seite zu sagen, ihr seid auf dem falschen Dampfer. Für mich war es ja eben dieser Selbstversuch, schaffe ich das? Und warum auch nicht? Moment mal, ich bin ja hier geboren, habe ich mir immer gesagt. Mhm. Ich bin doch hier geboren, ich bin Deutsche. Und warum soll ich nicht auf diese anderen Deutschen dazu zulaufen können? Das ist einem ja doch nicht klar, dass das nicht geht. Und dann habe ich mir so ein inneres Bild gebaut und habe mir gesagt, ich bin Dampfwalze. Und das war ganz spontan, also das habe ich nicht vorher irgendwo gelesen oder gelernt, sondern so ganz spontan habe ich das aus mir selbst heraus entwickelt. Und das ist etwas, was man sehr gut gebrauchen kann, auch wenn man am Arbeitsplatz oder im Verein, in der Schule jemanden hat, der oder die immer wieder dieses eine gemeine Wort sagt oder sich irgendwie diskriminierend äußert und man kommt nicht in die Puschen. Weil man ist dann wieder so getriggert von allem, dass man einfach da nicht in die Puschen kommt. Und wenn man sich da so ein inneres Bild baut, bei mir ist es die Dampfwalze, die ist aus Metall, die läuft nach vorne und dahinter baut sie eine Straße. Und das ist auch sehr schön. Weißt du, sie baut eine Straße für andere. Wenn du dann das Vorbild bist und auf diesen Menschen zugehst, dann können andere das in deiner Schule oder in deinem Unternehmen, können das dann auch machen, ja.
Wenn die dir jetzt was angetan hätten, gewaltmäßig, was hättest du dann gemacht? Also wärst du dann zur Polizei gegangen und wärst du von dir aus ausgegangen, dass die Polizei dir auch geholfen wäre? Wärst du gerichtlich da vorgegangen oder hast du da irgendwelche Vorkehrungen getroffen?
Also Vorkehrungen habe ich nicht getroffen. Also wie ich mich kenne, wäre ich wahrscheinlich nicht zur Polizei gegangen. Aber okay, da war ja Polizei. Aber ich habe schon vorher ja auch viel körperliche Gewalt erfahren, die ich eben nicht zur Anzeige gebracht habe. Ich war ja als Taxifahrerin in Berlin unterwegs und da bin ich einmal vom Süden Berlins in den Norden, eine ziemlich lange Fuhre, also es waren bestimmt so 25 Kilometer oder so, also eine sehr weite Fuhre und eigentlich auch gutes Geld, aber den Menschen musste ich halt rausschmeißen, weil der halt nur gepöbelt hat und der wollte dann noch durch den Wald fahren in ein anderes Dorf. Und das musste ich nicht machen. Und dann habe ich ihn rauswerfen wollen. Und der hat dann meinen Kopf aufs Taxidach gehauen, ein paar Mal, so zwischen seine beiden Hände. Und dann volle Kanne aufs Taxidach drauf gedonnert. Und ich bin da so rausgekommen und ja, habe mich dann ins Auto gesetzt und bin weggefahren. Und habe dann noch über Funk mit der Funkzentrale gesprochen und habe gesagt, hallo, ich wurde eben hier gerade angegriffen, mein Kopf wurde aufs Taxi, dann hörst du nur noch, es rauschte nur noch das ganze, dieses Taxi-Funksystem, weil alle gleichzeitig auf den Knopf gedrückt haben und alle gleichzeitig wissen wollten, wo bist du, wo können wir dir helfen? Und dann hat er bei der Zentrale gesagt, so, seid mal bitte alle still, wir müssen wissen, wo sie ist. Und dann habe ich die Koordinaten durchgegeben und dann sind da einige hingefahren, aber da war ich dann schon längst weg und ich habe es nicht zur Anzeige.
Du hast ja nicht nur die Nazis getroffen und zwar, ich sehe auch schon, dass der Videoausschnitt bereit ist. Und wenn das für dich okay ist, dann würde ich sagen, dass wir uns jetzt den anschauen.
Ja, gerne. Ku Klux Klan.
How's this? You got a black guy and you got a white guy playing for the exact same job. The exact same job. They have the exact same benefits. They have the exact same qualifications. They're just equal. Who do you think is going to get the job? The black man's going to get the job.
Really?
Yes. Because you know good as well as I do. If they walk out of there, they can sit there and say, I didn't get it because I'm black. And then they can raise Cain over that. If a white person says it, somebody's just going to laugh at them. If a black person says it, they can actually take that to heart.
Okay, darf ich fragen, in welchem Jahr war das?
Ah, 2013.
2013, das ist ja fast ein Jahrzehnt her. Das ist ein Jahrzehnt her. Oh mein Gott, das ist lange her.
Ist aber, sehr lange her, ja.
Ich kann mir vorstellen, dass sehr viele hier im Raum wissen, wer der Kuckucksklan ist, aber könntest du es nochmal erklären für die Leute, die es zum Beispiel nicht wissen?
Ja, Ku Klux Klan ist eine Vereinigung, die hat sich vor ungefähr 300 Jahren in Amerika gebildet und die wollten etwas gegen die schwarze Bevölkerung unternehmen, haben sie aufgehängt an Bäumen öffentlich, ihre Häuser angezündet und sind eben eine Vereinigung, die sich eben auch nicht nach außen öffentlich präsentiert. Deshalb haben sie eben da diese Ku Klux Klan Mützen auf und du siehst auch die Augen nicht, du siehst nur so dunkle Löcher und es gibt auch Filme, wo man sie auf Pferden sieht und dann reiten sie dann mit ihren Mützen da durch die Nacht, total skurril. Und aber meine Mutter hat in der Bank gearbeitet in Amerika und sie hat mir gesagt, so einmal im Jahr, mindestens einmal im Jahr hat sie so ein Aufnahmeschreiben vom Ku Klux Klan auf ihrem Schreibtisch gehabt und alle anderen auch. Aber auf dem Brief war keine Briefmarke.
Oh, das heißt, wir sind zu Hause vorbeigekommen, heißt das das?
Nein, in der Bank.
Ach so,
yes.
Und
das ist das Ding, ne? Und auch in den Südstaaten, als ich da gedreht habe, habe ich dann zum Beispiel habe so eine Frau gefragt, ja, wo kann man den Ku Klux Klan hier finden? Und sie meint, ach, ich muss da gar nicht weit gehen. Und dann habe ich gesagt, okay, was meinst du damit? Naja, du, ich gehe morgens zur Arbeit und dann laufe ich den Gang runter und da ist dann eben eine Tür auf und da sitzt der Ku Klux Klan und das ist die Tür meines Chefs.
Das heißt, du bist dann von Deutschland nach Amerika geflogen und wo genau bist du da gelandet? Also wie genau bist du da vorgegangen?
Ja, das ist auch interessant für jeden, der auch Journalismus auch lernen oder studieren will. Also ich habe da beim Southern Poverty Law Center, das ist so eine Plattform, so eine Organisation, die auch mit sehr viel Geld zum Beispiel auch solche Rassisten vor Gericht ziehen, ja, und sie dann eben auch da gerichtlich zur Strecke bringen. Aber die haben zum Beispiel eine Hate Map, ja. Auf dieser Hate Map hast du so verschiedene Zeichen. Und da bin ich hingefahren, ne, zu denen. Und da hast du so Zeichen, einfach einmal Swastika für Neonazis, dann so eine Ku Klux Klan mit so eine kleine für den Ku Klux Klan und dann für die anderen rassistischen, sonst wie Bewegungen hast du dann so andere Zeichen und da kannst du dann draufklicken und dann poppt dann eben auf Ku Klux Klan, Royal White Knights of the Ku Klux Klan in North Carolina oder so und dann steht das da, wie viel das sind und wo die ungefähr sind. Ja, und dann wusste ich halt ungefähr, wo sie sind, war auf deren Website und dann stand, dass sie in Mount Airy ein Crossburning, also eine Kreuzverbrennung machen wollen. Mhm. Und da dachte ich, super, vorher habe ich Tom Metzger besucht, dann fahren wir dahin, genau.
Und wer ist Tom Metzger?
Ah, Tom Metzger, das ist einer der bekanntesten Rassisten in Amerika, der war auch mal Chef vom Ku Klux Klan, ja.
Ich habe deinen Film ja gesehen. War das die Person, die du umarmt hattest?
Die mich umarmt hat, ja.
Kannst du dir vorstellen, also du meinst, das ist ja einer der bekanntesten Rassisten in Amerika.
Also, wir hätten die Szene, wenn du sie sehen willst.
Also, ja? Möchtet ihr die Szene sehen? Das Publikum sagt ja.
We're ruining the races. We're not improving the races, we're destroying the races.
How does this work?
Race mixing.
You know,
cohabitation, having, a black person and a white person having a child.
Yeah, that's me.
Hast du noch Kontakt zu ihm? Wahrscheinlich nicht, ne?
Nee, jetzt geht's auch nicht mehr, weil der ist jetzt da oben im Himmel. Ich war in der Brown Uni in Amerika und da hatte ich dann auch ein Lecture gehabt, da habe ich den Film gezeigt und da rief er dann die Professorin an und hat gesagt, ich bin übrigens kein Rassist. Ich bin kein Rassist. Und dann rief die bei mir an und fragte, was soll ich jetzt machen? Mhm. Und dann habe ich ihr aber geraten, nee, lieber sein lassen, weil den wird sie sonst nicht wieder los.
Oh, hatte die haben Nachrichten noch so Nachrichten geschrieben oder war es dann so ein Cut?
Nee, bei mir eigentlich nicht. Nee, da kam nichts mehr. Nee.
Hast du so Überschneidungen gesehen von dem, was er so geprägt hat, zu dem, was hier in Deutschland zu dem Zeitpunkt von Rechtspopulisten gepublished wurde?
Also ich meine, dieser Typ war wirklich sehr, sehr gefährlich. Also man fand auch seine Telefonnummer in der Garage von Beate Zschäpe, NSU. Ja, genau. Und er hat auch versucht, nach Deutschland reinzukommen, ist ihm aber dann irgendwie auch nicht so wirklich gelungen. Aber was er in Amerika gemacht hat, eben, der hat versucht, junge Menschen aufzuhetzen und hat ihnen immer diesen Satz mitgegeben, du musst deine Bürgerpflicht tun. Und mit diesem Satz, wir haben doch nur unsere Bürgerpflicht getan, haben zwei weiße Amerikaner einen afrikanischstämmigen Mann brutal ermordet. Und da hat eben dann die Southern Poverty Law Center, die haben den dann gesued und der wurde für 12,5 Millionen Dollar verurteilt. Aber interessant ist, und ich glaube, das ist wichtig für die Leute, die hier sind und die auch Journalismus machen wollen, ich war ja quasi ein bisschen Mädchen für alles, ne? Ich musste gucken, läuft die Kamera, ich musste gucken, haben wir ein Hotel, haben wir Benzin im Auto und all das. Und ich war sehr überfordert und deshalb habe ich nie was vorbereitet. Ne? Mhm. Ich hatte ein paar Gedanken natürlich in meinem Kopf, aber ich habe dann wirklich ganz spontan gefragt. Also ich bin nicht auf die Leute zu und habe meinen Zettel gehabt und die erste Frage, dann die zweite, dann die dritte oder so. Das hatte ich einfach nicht. Deshalb habe ich meinen Stil entwickelt, indem ich eben wirklich nur Fragen gestellt habe aus dem, was die anderen mir sagen. Ich bin auch nicht dahin gekommen und habe ihnen meine eigene Meinung übergestülpt, sondern ich habe was gehört, sie sind aus Genentführung entstanden, gut, dann nehme ich das auf, aha, Genentführung, ich wiederhole es nochmal, ja, wer ist denn der Genentführer, mein Vater oder meine Mutter? Ich habe eigentlich wirklich nur sehr, sehr gut zugehört und das ist auch etwas, was sehr wichtig ist, weil die Leute wollen sich gesehen fühlen. Und wenn sie sich dann gesehen fühlen, dann hast du auch einen Moment, da kannst du dann noch reinspringen. Und dann kannst du auch mit ihnen reden. Aber du musst sie wirklich sehen. Wenn du nur ankommst und denkst, was ist denn das für ein Scheißkerl, den mache ich fertig, rhetorisch oder sonst wie, dann entweder ja, geht es total in die Hose oder vielleicht wird die Person auch gewalttätig, das kann auch passieren. Aber da kommt am Ende meistens nichts wirklich Gutes bei raus. Mhm.
Wie viele Leute steckten so insgesamt hinter deinen Film, wenn du jetzt sagst, dass du sehr vieles auch selber gemacht hast?
Mhm. Ja, also ich war die Co-Produzentin, dann hatte ich natürlich die Produzenten, die die ganzen Sachen gemacht haben, wie Verträge mit dem Team, die haben die Flüge gebucht und diese ganzen Sachen und auch die Gespräche mit dem Sender geführt und dann waren da, weiß nicht so, insgesamt glaube ich 4 Kameraleute beteiligt, wobei hauptsächlich habe ich dann tatsächlich mit den großen blonden blauäugigen Kamerafrauen gedreht. Julissa von Dalwitz und Susanna Salon, ganz toll. Und eben auch mit Andrea Ufer, das war die Co-Produzentin, also es war ein ziemliches Frauenteam, es war auch eine andere Energie dadurch da. Dann gab es noch Tonleute, wechselnde Tonleute ganz oft, aber einer war meistens mit dabei. Ja, und dann alles für die Post. Ne? Mhm. Genau, ja. Also sehr kleines Team. Also der Abspann, der geht trupp, weg ist er.
Und da würde ich jetzt einmal rübergehen und einmal auf die nächste Slide unserer PowerPoint-Präsentation. Es gibt Mentimeter, für die Leute, die es noch nicht wissen, das neue Tool in der Schule. In der Schulbubble und hier immer präsent. Ihr könnt gerne mit eurem Handy, das ist jetzt erlaubt, eure Handys rauszuholen, auf die Webseite Mentimeter gehen und da euren Code Menti228874375 eingeben. Das steht auch nochmal oben für die Leute, die sich das nicht merken konnten. Und für die Leute, die ganz hinten sitzen und das nicht sehen können, kann ich es auch nochmal wiederholen. Und da hatten wir die Frage, wie nehmt ihr derzeit rechte Gewalt wahr? Und dann haben wir einfach so einen Stimmungsbarometer von bekomme ich nichts mit und spüre eine akute Bedrohung. Und dann lassen wir das mal so laufen und in der Zeit würde mich ja interessieren, wie sieht das so bei dir aus? Weil ich muss mich jetzt outen. Ich bin 2005er Baby, das heißt, ich bin jetzt ungefähr 20 Jahre alt und ich dachte voll lange wirklich, dass damals alles besser war und dass so jetzt mit der AfD so alles richtig schlimm geworden ist und davor war alles okay. So die 90er, man hat so Musik gemacht und es gab so NSYNC und Backstreet Boys und keine Ahnung wer. Aber politisch war es okay, vor allem auch so mit den Merkel-Jahren. Ich habe die Merkel-Jahre mitbekommen, aber nicht so wirklich, wie das so politisch im Raum war. Und mich würde so wirklich interessieren, vor allem jetzt, wo du über NSU-Morde gesprochen hast und auch über die Gewalt, die du erfahren hast. Wie war das so damals?
Damals wann? In meiner Kindheit oder?
Sagen wir mal so in dem Alter, in dem du jetzt, so in dem ich jetzt bin, also 20 warst du ungefähr. Warst du da in Deutschland oder warst du da im Ausland?
Mit 20 war ich in Deutschland und habe noch in Kassel gelebt. Und eigentlich habe ich da nicht so wahnsinnig viel von mitbekommen, ehrlich gesagt. Ich habe da ja mit meinen Freunden mein ganz normales Leben geführt und hatte da eigentlich keine rassistischen Übergriffe. Aber natürlich gibt es den Alltagsrassismus, diesen kleinen Rassismus, der dich quasi immer auf dieselbe Stelle piekst und die halt dann auch irgendwann zu einer blutenden Wunde wird. Und das erleben sehr viele. Und so ein kleiner Satz kann dich auch aus dem Gleichgewicht bringen. Wenn jemand an dir vorbeiläuft und sagt, oh, jetzt wird's dunkel. Ja, das kann dir auch den Tag vermiesen. Und ich denke dabei halt auch immer noch an viel kleinere Kinder, die dann eben auch in dieser Richtung, die es einfach sehr, sehr viel schwerer haben, Selbstbewusstsein zu finden. Aber an sich habe ich mich da ganz gut durchgeschlagen. Und das ist eigentlich auch ein gutes Zeichen, weil, also, wenn es viele Menschen gibt mit Migrationsgeschichte, die miteinander leben, gibt es weniger Probleme, als wenn die Mehrheitsgesellschaft sehr groß ist und es gibt halt nur so ein paar Menschen mit Migrationsgeschichte, weil dann die Rechten eben besonders leicht auch hetzen können. Mhm. So. Aber in meiner Klasse und waren immer Kids, die aus irgendwelchen Ländern kamen.
Und wie war das so gesellschaftlich? Weil jetzt muss ich mich noch mal outen. Ich dachte irgendwie vor lange, dass zum Beispiel der Satz Deutschland den deutschen Ausländer raus oder halt auch die anderen Sätze, die es alles gibt, dass die so erst so jetzt gerade groß geworden sind und dass es die nicht schon vorher gab.
Aber die gab es alle schon, das, ja.
Damals gab es mich ja noch nicht, ja. Beziehungsweise ich war noch nicht so aufnahmbar in der Politik mit 5, das zu checken, was so um mich herum geht. Und ich kann mir vorstellen, dass auch so meine kleinen Cousinen, ich muss immer so an die denken, wenn sie so älter werden, dass sie jetzt nur noch nicht so wissen, was so politisch so gerade abgeht in Deutschland mit dem immer größer werden von der AfD und mit wie es so mit Migration jetzt gerade so abgeht. Und da frage ich mich so, wie war das so politisch damals? Und jetzt nicht so in deinen 20er Jahren, sondern vielleicht so rückblickend, wie sich das so verändert hat, wie du das so persönlich wahrgenommen hast.
Also ich glaube, dass das Bewusstsein von den Menschen, die eben in der Mehrheitsgesellschaft leben, überhaupt gar nicht da waren, dass sie eben privilegiert sind. Also das, glaube ich, ist das, was sich am allermeisten jetzt verändert hat, weil jetzt heutzutage machen sich Leute Gedanken darüber. Damals hat man sich überhaupt keine Gedanken gemacht und man hat auch gesagt, es gibt keinen Rassismus. Aber natürlich war es so, wenn Ali Öztürk eine Wohnung gesucht hat, dass er sie eben nicht so schnell gefunden hat wie, was weiß ich, Frau Müller oder Herr Mayer. Und das ist im Übrigen wahrscheinlich nicht heute auch so, aber damals war es eben noch viel schlimmer und und man war da ein bisschen isoliert. Es gab auch noch nicht diese Communities, also ich kenne das noch so, dass ich auf der Straße lang gelaufen bin und dann habe ich einen Brownie gesehen, ja, und da bin ich auf die andere Straßenseite gegangen, da habe ich gedacht, oh Gott, jetzt gibt's Probleme, lieber schnell weg, so, ne? Weil ich dachte immer, mit meiner Hautfarbe kommt das Problem. Also so habe ich negativ über mich gedacht, weil ich das natürlich schon auch von außen gespiegelt bekommen habe. Erst als ich nach Ghana gereist bin tatsächlich und dann wirklich auch Menschen mit der dunklen Hautfarbe kennengelernt habe, da hat sich das dann geändert, aber es gab keine Community. Ich glaube, in den Ende der 80er hat sich die Initiative Schwarze Menschen in Deutschland in Berlin dann gegründet. Da war ich auch mit dabei. Und ja, Maya Jim und verschiedene andere Autorinnen waren da ganz stark mit vertreten. Und das war eine ganz spannende Zeit. Aber man wusste eben vorher gar nicht, dass man Rechte hat und dass man sich zusammentun kann. Das wusste man irgendwie nicht. Und das finde ich ziemlich spannend. Das ist jetzt ganz anders.
Also ich würde einmal kurz rüberschauen und rüberlucken. Also wir haben jetzt zwei Extrempunkte, einmal sowohl auf der linken Seite als auch auf der rechten Seite, obwohl die linke Seite bei bekomme ich nichts mit relativ weit unten ist. Wir haben da ungefähr 1,7, also schon eher Richtung dem Bereich von spüre eine akute Bedrohung, aber nicht so extremen Bereich. Wahrscheinlich hat sich das zusammengemischt und dann, das ist der Mittelwert davon. Meine Mathelehrer wäre so stolz auf mich. Und mich würde interessieren, wie sieht das bei dir aus? Also wie nimmst du gerade rechte Gewalt wahr, also jetzt so im 2025, hat sich das verändert, vor allem jetzt mit dem Hinsicht darauf, dass wie du rechte Gewalt jetzt in deinen Jahren mitgenommen hast?
Also bei mir ist es so, ich habe mich wahnsinnig intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt. Ich habe sehr viele Bücher darüber gelesen, über die alten Germanen und Katten und Brukterer und Semnonen und so, über die Geschichte der Deutschen, ja. Mhm. Und also das ist etwas, was mich total gestärkt hat. Dann habe ich mich eben wirklich in die Höhle des Löwen hineinbegeben. Und deshalb, ich bin mehr oder weniger durch mit dem Thema. Also das Thema sucht mich nicht mehr. Das ist einfach so. Wenn du dich mit den Dingen auseinandersetzt und du weißt, du bist damit durch, dann ja, dann trifft es sich auch nicht mehr so. Von daher, also von der Perspektive, ja, würde ich auf jeden Fall eher ja, ganz weit links mein Pfeil setzen. Und ansonsten die aktuelle Bedrohung durch die AfD ist ja natürlich extrem. Mhm. Ist ultra gefährlich gerade. Ist ultra gefährlich. Und die Mehrheitsgesellschaft oder auch viele andere Leute kapieren gar nicht, in welcher Gefahr wir uns eigentlich gerade befinden. Weil wenn die mal dran sind, das ist nur eine Wahl vielleicht, wo es irgendwie mal schief läuft. Wenn die mal dran sind, da machen die einfach alles kaputt, was diese Demokratie wieder aufgebaut hat. Das ist wirklich ultra gefährlich und keine Ahnung, ob es schon Listen gibt, wo Menschen draufstehen, also ich werde da mit Sicherheit draufstehen, oder ob es dann eben zu diesen Fantasien der Remigration tatsächlich in Realität dann auch kommt, das weiß ich nicht, aber es kann durchaus so sein. Und wenn man sich mal in der Geschichte anschaut, was die Nationalsozialisten so alles gemacht haben, die waren ja auch wirtschaftlich einfach eine Null. Also die haben es auch nicht auf die Rille gekriegt. Und das kann natürlich bei denen auch genauso sein, weil ich glaube, das sind auch oft nicht die Besten. Ja? Und was machen sie dann? Sie nehmen es von anderen weg.
Mhm. Stichpunkt Remigration und teilweise auch in Anführungsstrichen die arische Rasse. Du hast ja in deinem Film Auf der Suche nach den Ariern. Warst du auf der Suche nach den Ariern? Und ich habe das gerade total vergessen zu fragen, aber was ist am Ende bei dir rausgekommen? Ich weiß es natürlich, aber ihr vielleicht nicht und deswegen möchte ich es so subtil einmal fragen. Wer sind eigentlich die Arier? Woher kommen die OG-mäßig?
Also die Nationalsozialisten haben den Deutschen erzählt, die Deutschen wären die Arier. Aber in Wirklichkeit gab es hier keine Arier. Es gab auch keine alten Ariergräber oder alte Steininschriften. Das haben die sich einfach einfallen lassen, ja, ausgedacht. Und Iran heißt übersetzt das Land der Arier. Also Iran, Teile von Indien. Wenn du eine alte Karte anschaust, dann siehst du, da steht Aria. Da waren die alten Arier. Und dann fragt man sich natürlich, warum haben die Nazis sich denn jetzt da so genannt? Und die haben natürlich in der Nazizeit die Germanen und das alles komplett ausgeschlachtet, bis man irgendwie dann gemerkt hat, ja, mit den Germanen kommen wir auch nicht wirklich weiter. Ja, weil die sind mit dem Fellfummel durch den Wald gehopst und ja, da war es nicht viel zu holen. Ne? Während du, wenn du in Bibliotheken gehst, hast du ganze Schrankwände von Griechen, Römern, wow, alle volle Bücher mit tollen Geschichten und Demokratie, Entstehung der Demokratie und was weiß ich, und Mathematik. Und dann haben die gedacht, ja, mit den Germanen, da kommen wir nicht weiter. Und dann haben sie diesen Begriff Arier über den Comte de Gobineau aus Frankreich, der hat das in die Rassentheorie eingebaut, weil es wohl eine Sprachverwandtschaft gibt. Okay, dann haben sie sich das einfach alles nur ausgedacht und so hießen dann irgendwie, ja, die Deutschen Arier. Mhm. Dann haben aber die echten Arier, nämlich die Iraner, irgendwann gedacht, so was passiert denn da in Deutschland? Ich habe auch recherchiert im politischen Archiv des Auswärtigen Amts. Und da gibt es dann Briefe von den echten Ariern, die geschrieben haben, unser Student Ali Hashemi so und so wurde von der SA vermöbelt und hat diese Wunden am Körper gehabt. Und da haben sie ja dann eine Riesenlatte an Wunden aufgezählt, Hämatome und so, ganz, ganz genau erzählt. Und am Ende sagen sie aber, ja, aber wir sind doch die echten Arier, wie kann das denn passieren? Und dann kamen ja die Nürnberger Rassegesetze und da taucht der Begriff nicht mehr auf, weil sie wussten, dass sie keine Arier sind. Aber dieser Arier-Nachweis, den die Deutschen damals ausfüllen mussten, der hieß noch nicht mal so, der hieß Ahnenpass. Mhm. Da konnten die Leute eintragen, Arier oder nicht Arier. Und die Deutschen, die in Deutschland auch schon über viele Jahrzehnte, Jahrhunderte vielleicht gelebt haben, nämlich Juden, die durften nur bei Nicht-Arier ihr Kreuz machen. Und damit hatten die Nationalsozialisten ein Dokument erschaffen, einfach so erfunden im Prinzip, ja, aus einer Lüge heraus, aus Fake News heraus, mit dem sie die Menschen dann rechtmäßig, aus ihrem Sinne rechtmäßig, umbringen konnten, abholen konnten, ihre Werte, all das arisieren konnten. So. Aber sie haben eben erstmal diese Lage über diesen Ausweis geschaffen. Das finde ich ziemlich krass. Deshalb, also dahin darf es nie kommen, dass da Menschen in verschiedene Kategorien eingeteilt werden. Sehr gefährlich.
Jetzt, wo du das herausgefunden hattest, bist du dann zu den Neonazis hingegangen und hast ihnen davon erzählt, was deine Recherchen ergeben haben oder mit jemand anderem?
Nö, natürlich nicht. Also wenn ich ihnen das jetzt erzählt hätte, dann hätten wir darüber debattiert oder so und ich hab sie einfach danach gefragt, also was denkt ihr über den Arier-Begriff, seid ihr Arier? Und da habe ich eben die skurrilsten Sachen gehört, bis hin zu einem, der sagte, die Arier kommen vom Sternensystem Aldebaran und und die Nazis leben noch auf der Rückseite des Mondes und solche Sachen hat er erzählt. Aber ich habe denen das nicht gesagt, nee, weil ich wollte jetzt nicht mit denen darüber diskutieren. Ich wollte, dass die sich ganz frei fühlen und einfach ihre Meinung sagen, ohne dass ich sie dafür bewerte oder abwerte oder so.
Wenn man jetzt zum Beispiel im Internet, so Social Media, Instagram oder TikTok in Berührung mit zum Beispiel Personen kommt, die jetzt sagen, die Arier kommen von Aldebaran oder von der Rückseite des Mondes, würdest du dann sagen, dass wir als UserInnen schon uns die Mühe machen sollten, denen zu antworten und mit Fakten zu setzen, weil einfach so, dass man eher darüber nachdenken sollte, mit denen sich zu unterhalten. Weil ich habe jetzt so vor kurzem angefangen, YouTube- und Instagram-Kommentare zu schreiben, weil mich das irgendwie richtig genervt hat, dass da Leute einfach ihren Müll produzieren und dann bis voll häufig auch rassistischen Müll und niemand was dazu sagt. Und deswegen würde ich mich eigentlich voll interessieren, was würdest du so raten?
Das ist auf jeden Fall eine gute Form, natürlich auch Fakten da reinzubringen, wäre jetzt nicht meine Art. Ne? Also meine Art wäre dann eher, okay, Arier, und wo denkst du, wo die herkommen? Und ich würde dann eher mit den Leuten in ihre Ideologie eintauchen und sie danach befragen. Also ich würde genau das Gegenteil machen, ich würde sie nicht stoppen, sondern ich würde sie fordern. Und das funktioniert eigentlich ganz gut. Aber dabei auch eher auch sanft, ja. Also ich will sie ja nicht fertig machen, ne? Weil da schon auch der Gedanke da ist, dass vielleicht dann doch irgendwie eine interessante Idee bei denen hochkommt oder sie sich auch fragen, ja, was erzähle ich da eigentlich? Aber das müssen sie selbst entdecken. Wenn wir jetzt kommen und sagen, okay, nein, deine Welt ist falsch, so ist die Welt, dann machen sie automatisch zu. Das ist ganz klar, weil sie verteidigen ja ihre Welt. Und dann kannst du natürlich mit Fakten kommen, ich glaube nicht, dass das viel bringt. Aber es bringt was für die anderen drumherum, die das auch lesen. Das ja.
Ich habe 2024 Abi gemacht und mich würde es voll interessieren, wie du so gerade so die Rolle von Schule in diesem ganzen Geflecht siehst. Und als ich Geschichte hatte, haben wir sehr viel über die nationalsozialistische Zeit, 1940er Jahre, gesprochen, aber zum Beispiel gar nicht mehr über die Zeit jetzt. Zum Beispiel, du hast ja auch gerade die NSU angesprochen. Das heißt, es wurde bei uns überhaupt nicht angesprochen. Zum allerersten Mal so aktiv habe ich einmal beim ZDF Magazin Royal davon gehört, aber nochmal so richtig, richtig in dem Buch von Jakob Springfeld. Und würdest du sagen, dass Schule da eigentlich viel mehr reingehen müsste und über Neonazis und rechte Gewalt im jetzigen Raum sprechen müsste?
Also immer auch im Zusammenhang, natürlich. Also ist schon wichtig, dass man den Nationalsozialismus durchnimmt, aber vielleicht könnte man das ein bisschen kleiner fahren und dafür mehr im Kontext der heutigen Zeit auch sehen. Und da könnte man dann natürlich auch jeder für sich eigene Räume auch zeigen, weil ja jede Stadt, jede Schule, jeder Landkreis hat eigene Geschichten und die könnte man im selben Atemzug damit auch aufarbeiten. Aber ich finde schon wichtig, dass es Erinnerungskultur gibt, dass man natürlich all die Dinge, die den Juden angetan wurden, der Holocaust, das finde ich schon sehr wichtig, weil da entsteht auch wirklich Empathie und diesen kompletten Wahnsinn, der dahinter steht, hinter diesem nationalsozialistischen Gedanken, den kann man da wirklich sehr, sehr gut erkennen. Und dann kann man aber feststellen, okay, da kann es hingehen, wenn es ganz extrem wird. Und jetzt gucken wir mal, wie schaffen wir es eigentlich da raus. Das ist zum Beispiel ein Aspekt, wo ich eben jetzt denken würde, wie schaffen wir es da raus, ist da nicht richtig mit drin. Mhm. Ne? Das ist ein bisschen schade.
Was ich mich auch immer wieder frage, es gibt so viele Dokus, so von Y-Kollektiv, Steuerung F oder auch vom RTL, die neue Doku, die rausgekommen ist, wo über nationalsozialistische Jugendgruppen gesprochen wird, zum Beispiel die neue, alte Hitlerjugend, die ja jetzt gerade auch am Fungieren ist. Und also wenn die Journalisten wissen, dass es das gibt, dann muss die Polizei es ja auch wissen. Und da frage ich mich, was machen die eigentlich? Also was macht der Verfassungsschutz dagegen? Schauen sich das einfach nur an? Und wenn ja, warum? Vielleicht weißt du das zufälligerweise, warum niemand eigentlich so wirklich so rechtsmäßig dagegen vorgeht und es zum Beispiel verbietet?
Ich glaube, die haben einfach Angst. Ja, also ich meine, die Nationalsozialisten oder die Neonazis, die spielen ja nicht mit unseren Regeln. Mhm. Die rufen dich dann schon mal an und sagen, hey, wir wissen, wo du wohnst. Wir wissen auch, wo deine Eltern wohnen. Wir wissen, wo deine Freundin wohnt. Und dann überlegst du dir halt dann nochmal, ob du da weitermachst, ne? Und die agieren ja richtig mit Androhung von Gewalt. Das haben sie ja damals auch gemacht. Und wenn die Mehrheitsgesellschaft noch relativ groß ist zum Thema Demokratie, dann ist das noch nicht so ein Problem. Aber jetzt sind wir ja schon bei 20%. Damals waren es 30 bei den Nazis. Und ab 20 fängt es an zu kippen. Mhm. Und dann schweigen die Leute auch. Das finde ich sehr, sehr krass.
Also wenn der Verfassungsschutz und die Polizei Angst vor denen hat, wie soll ich mich denn als normale Person fühlen? Also
ja. Keine Ahnung.
was eine tolle Brücke. Ja. Das ist
aber das ist jetzt was ich denke. Ne? Also ich weiß tatsächlich nicht, ob das auch wirklich so ist. Ne? Das kann ich jetzt nicht 100% belegen, aber ich glaube, dass die einfach mit anderen Mitteln spielen.
Aber du hast uns ja heute ein tolles Projekt von dir mitgebracht, das Mola. Magst du einmal darüber erzählen, wie kam es dazu und was macht ihr eigentlich?
Ja, also das MoLab habe ich gegründet mit dem Frank und
Wer ist Frank? Wer ist Frank?
Frank ist mein Kompagnon in dem Verein und wir haben das zusammen gegründet und er ist Coach und Verhaltenstrainer und all diese Dinge und ganz interessanter Mann, der auch schon seit über 30 Jahren Demokratiearbeit macht und sehr, sehr engagiert ist. Und irgendwie haben wir uns getroffen und ich war so ziemlich am Arsch, weil ich einfach nicht mehr konnte und zu viel in Schulen Lectures gehalten hatte. Und ja, also ich war so ziemlich fertig und dann hatte mir jemand gesagt, und zwar genau genommen die Direktorin der jüdischen Schule in Hongkong. Mhm. Da war ich auch und die hat dann gesagt, toller Vortrag. Wie machst du das denn? Und dann habe ich erzählt, ja, ich kriege halt Einladungen, da gehe ich dann halt hin. Und dann meint sie, nee, das musst du auf größere Füße stellen, das muss ganz anders gemanagt werden und so. Und dann dachte ich, okay, dann vielleicht mache ich dann einen Verein. Und dann habe ich Frank getroffen und dann haben wir den Verein gemacht. Und weil die Menschen immer sagen, hey, ja, du kannst das hier so vor den Nazis stehen, aber ich kann das nicht, haben wir gedacht, okay, dann bilden wir die Leute jetzt dazu aus. Mhm. Und der Workshop heißt DialogbotschafterInnen. Und da lernen die Leute quasi eben, die gehen eben in so eine Hero's Journey rein, wo sie auch über ihre eigenen Ängste etwas lernen, aber auch lernen, wie sie zu einer anderen inneren Haltung kommen, lernen, wie sie eigentlich in die Neugierde kommen, lernen, dass sie sich nicht getriggert zu werden und wie man aus dem Gesagten eine Frage formulieren kann, die man dann wieder zurückgibt, ja, an den Rassisten.
Und wer kann Dialogbotschafterin werden?
Jeder eigentlich, ja, so würde ich sagen, ab 16, ja.
Und genau. Wie?
Und wie, ja, man meldet sich an, also man schreibt eine E-Mail, info@mo-lab.org und dann schreibt man halt eine E-Mail und sagt, hey, ich bin in Wanne-Eickel oder in Bottrop oder sonst wo, ich würde gerne Dialogbotschafterin werden, schreibt mich auf die Liste und so. Und dann, wenn wir dann in der Region genügend Leute haben, dann geht's los. Aber das Entscheidende ist, weil du hast ja dann die DialogbotschafterInnen, ja, und was machen die dann, ne? Musst du irgendwie in Arbeit bringen, haben wir gedacht. Und dann haben wir das, haben wir die Motzbude erfunden.
Was machen die Motzbuden?
Die Motzbude ist zum Beispiel ein Zelt, so ein altes Zirkuszelt, kann auch ein Raum sein. Auf jeden Fall drin sitzen die DialogbotschafterInnen. Ja, und die sitzen da auf dem Stuhl und der Stuhl vor ihnen ist leer. Mhm. Und die Menschen, die dann, wenn wir es in der Innenstadt machen, die Menschen, die da vorbeikommen, Passanten, laden wir ein zum Motzen. Da steht dann Motzbude, Check-in. Und dann, ich habe auch die Karten mal mitgebracht, da gibt es dann verschiedene Check-in-Levels, Motz-Levels, Motzen und Meckern.
Mhm. Hier. Danke.
Maximal Motz.
Ich zeig das einmal, Motzen und Meckern. Ich habe nur eine Hand frei, sorry.
Maximal Mods. Mini Mods. Und hier, ich brauche mal nur ein Ohr. So. Und das machen wir, weil wir denken, der Scheiß muss raus. Also die Leute müssen die Sachen sagen. Weil wenn sie es nämlich nicht sagen, sie sagen es ja trotzdem. Mhm. Nur, sie sagen es halt im Kreis von Rassisten, AfD und so weiter, weil da dürfen sie es ja sagen. Mhm. Sie werden dort aber nicht reflektieren und auch nicht davon wegkommen. Das heißt also, wäre ja cool, wenn sie es uns sagen. Mhm. Und dafür sind die eben ausgebildet, die DialogbotschafterInnen, und die können das und die üben das auch und das macht ihnen auch Spaß.
Kostet das eigentlich etwas? Also als Person, die einfach mal motzen möchte, wenn ich jetzt einmal motzen und meckern haben will, muss ich dann dafür was bezahlen?
Nee,
oder?
Da musst du nichts bezahlen. Nee. Du gehst einfach rein in die Motzbude, kriegst einen Motz-Slot von 10 Minuten, 15, 20 Minuten, wie du es dir aussuchst, und dann motzt du einfach. Aber du musst motzen, wer nicht motzt, fliegt raus.
Oh, okay.
Ja.
Wird das am Anfang so gesagt, ihr müsst motzen, sonst geht ihr?
Ja, genau, da sind wir ganz streng. Ja.
Und ab wann fängt bei euch Motzen an und wann hört es auf? Also
das ist ganz egal. Also die Leute bringen ihre eigenen Themen mit. Mhm. Wichtig ist, dass wir sie nicht in eine Schublade packen, sondern dass wir sie ausreden lassen und dass sie eigentlich alles sagen können. Also von privaten Problemen, die kommen natürlich eher selten, aber sehr viele politische Themen. Die Politiker kriegen ja nichts auf die Rille oder sowas in dieser Richtung. Oder manch einer wünscht sich eine Diktatur zurück oder was auch immer. Aber es kommen auch Leute, die sagen, ich habe Angst, dass unsere Demokratie kaputt geht und ich weiß nicht, wie kommen wir da raus. Ja?
Habt ihr vor, vielleicht auch Mampf und Mods irgendwann mal im Ruhrgebiet zu machen? Also Gelsenkirchen vielleicht?
Ja, fände ich super. Ja, fände ich total super.
Oder Bochum?
Ja, ich bin sofort dabei.
Und neben deinem Molab, was steht noch für dich an? Hast du noch irgendeinen Plan, den du unbedingt machen möchtest? Oder erstmal so chillen.
Ja, also die meisten Sachen, die ich mache, sind geheim.
Understandable.
Deshalb kann ich darüber jetzt gar nicht reden, aber ich habe wirklich schöne Projekte gerade in der Mache. Okay. Ansonsten liebe ich es sehr. Ich bin ja Gastprofessorin in München und ich liebe das sehr, mit den jungen Leuten da zusammen zu arbeiten und ihnen so meine Art des Filmemachens beizubringen. Das macht sehr, sehr viel Spaß.
Ja. Dann hoffe ich natürlich, dass du auch mit den jungen Leuten hier im Ruhrgebiet sehr viel Spaß hattest. Und freue mich, dass du hier warst. Freue mich, dass ihr hier wart. Und ich würde auch sagen, einen großen Applaus für dich und natürlich auch für euch.
Dankeschön. Dankeschön für das tolle Interview. Ganz super.
Schaut gerne bei Social Media vorbei, Salon5_.
Ich wollte mich auch bedanken, dass ihr hergekommen seid. Bei diesem Wetter ist es ja total heiß und dass man da nochmal das Haus verlässt.
Salon 5. Geld, Macht und Leben.